möchte, bevor wir jetzt da anfangen, möchte ich nur kurz beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns an so vielen Stellen in der Bibel aufzeigst, was dein Wille für uns ist. Du zeigst uns auf, wie wir wieder zurückfinden zu dir, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Du bist so gnädig und barmherzig mit uns. Und ja, Herr, du bist bei uns und hast uns so viele Verheißungen gegeben. Ja, Vater, ich bitte dich jetzt, dass du mich führst und leitest, dass ich ein bisschen was rüberbringen kann von dem, was mich begeistert, was uns begeistert. Bitte hilf du, Herr, öffne du mein Herz und unsere Herzen für dein Wort. Amen. Ja, warum stehe ich heute hier? Eigentlich ist der Christoph im Plan drin gestanden für die Predigt heute. Aber der Christoph ist leider krank geworden und leidet noch immer. Er ist auch nicht da, seine Frau ist da und Kinder sind da. Wir wünschen alles Gute. Bringst du das bitte mit, den Christoph, und dass er bald wieder gesund wird. Aber weil ich jetzt da stehe, ist es so, dass ich weder den Christoph ersetzen kann. Er hat sich vielleicht schon ein bisschen Gedanken gemacht über die Predigt. Ich möchte heute aber auch nicht den Spencer imitieren, der uns letzten Sonntag die Predigt gehalten hat, sondern ich möchte an euch das weitergeben, was mir groß geworden ist im ersten Kapitel. Und da haben mich einige Dinge ganz besonders berührt. Und das möchte ich jetzt an euch weitergeben. Ihr wisst, der Spencer hat ja letzte Woche schon über das erste Kapitel gesprochen und hat uns dabei auch, einige waren ja nicht da von euch, aber die eben da waren, und dann haben wir einiges an Hintergrundwissen hat er uns vermittelt und hat aber ganz besonders das Schicksal von der Naomi beleuchtet und ihre Verbitterung. Wir haben ja da jetzt auch schon was gehört. Sie hat sich dann dazu entschlossen, nicht mehr Naomi zu heißen, sondern wollte Mara genannt werden, weil sie so verbittert war. Ich möchte euch heute aber ganz besonders auf die Fehleinschätzung oder die Fehlentscheidung eingehen, die da dieser Elimelech getroffen hat. Das hat mich einfach so berührt, und da möchte ich halt das Ganze beleuchten. Weil ich jetzt aber hier vorne stehe und nicht der Spencer, der da hinten sitzt, gibt es auch heute keinen Witz. Ich glaube, wir hören ja dann wieder vom Spencer was, aber heute gibt es keinen Witz. Aber von mir eine kleine lustige Geschichte, die ich ganz neu erlebt habe letzte Woche. Und es ist auch etwas zum Schmunzeln, was irgendwie zu dieser Geschichte passt. Am Montag der vergangenen Woche, da ist mir etwas passiert, was noch nie in meinem Leben so passiert ist. Wir waren einkaufen beim Interspar. In Endach, glaube ich, heißt der Ortsteil. Und dann haben wir uns vorgenommen, dass wir ins Restaurant hochfahren mit dem Lift und uns ein Mittagessen genehmigen. Und jetzt war das ja so, dass wir vor einigen Wochen das auch schon einmal gemacht haben. Und da bekamen wir ganz einen guten Krustenschweinebraten mit Knödel und Sauerkraut. Und das war wirklich so gut, dass ich keinen besseren, meine Frau macht auch einen super guten Schweinsbraten, aber ich habe wirklich keinen besseren noch gegessen als den von meiner Frau. Und ja, das war eine schöne Portion, weil ich habe schon bei der Decke gesagt und gefragt, ob ich einen zweiten Teller mitnehmen darf, weil meine Frau kann nicht so viel essen. Und jetzt hat mir die Bedienung dort eine extra große Portion gegeben, dass diese eine Portion für uns alle zwei reicht. Und es waren wirklich drei schöne Fleischschnitten drauf mit einer schönen Krusten und eben der Semmelknödel und das Kraut. Nachdem das so super war damals, haben wir uns entschlossen, das zu wiederholen. Und so sind wir halt hin. Das Restaurant war schon ziemlich gefüllt. Die Tische waren ziemlich gut besetzt. Dann habe ich sogar wie gesagt, sie soll sich jetzt einmal hinsetzen auf einen freien Tisch und ich komme dann mit dem Essen. Und ja, so machen wir das jetzt öfter, weil die Gabi ja nicht mehr so gut gehen kann oder zurzeit nicht so gut gehen kann. Und dann bin ich halt hingegangen und habe mich in die Warteschleife begeben, die schon da gewesen ist. Es sind schon eine Reihe Leute da gewesen, die gewartet haben. Aber es hat gar nicht so lang gedauert. Dann kam ich dran und habe ihm meine Bestellung abgegeben und habe dann auch wieder ganz eine schöne Portion bekommen, allerdings nicht 3 Schnitten vom Schweinsbraten und auch nicht so viel Kruste war dabei wie das letzte Mal. Aber im Großen und Ganzen habe ich gesehen, das langt auch für uns und habe dann einen zweiten Teller genommen, bin mit meinem Tablett einfach weitergegangen und habe mich zu Gavi an den Tisch gesetzt, dann noch ein kurzes Dankeschön für das Essen und habe dann ihren Anteil auf das leere Teller geschaufelt und dann haben wir begonnen zu essen. Und jetzt die Frage an euch, ist euch was aufgefallen da? Fehlt da nicht etwas in dieser Kette? Genau richtig. Nach dem zweiten Bissen ist mir auf einmal eingefallen, dass ich meine Zuckertablette nicht genommen habe. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Und da, die muss ich einfach nehmen. Und dann habe ich auch gesehen, Wasser habe ich auch keins da. Das habe ich auch vor lauter Übereifer und Freude an dem Schweinsbraten, habe ich nicht, keine Getränke mitgenommen. Ja, und dann eine Tablette ohne Wasser einnehmen, geht gar nicht. Und deshalb bin ich dann wieder aufgestanden, bin hin zu den Getränken, habe die Getränke geholt, habe mich wieder an der Kasse angestellt und wie ich da kurz davor stehe, zu bezahlen, schoss es in mein Hirn und es ist mir eingefallen, dass ich ja gar nicht gezahlt habe noch. Und das war natürlich ein bisschen peinlich, aber eigentlich auch wieder nicht, weil es ja keiner mitbekommen hat. Der Kassierin habe ich das gesagt und die hat doch das Essen eben mit verrechnet zu den Getränken. Und jetzt kann man natürlich sagen, eigentlich hätte ich ja gar nichts sagen brauchen. Das hat keiner mitbekommen. Hätte ja gar nicht zahlen brauchen. Da würde der Matthias sagen, was sagt der Matthias? Das geht gar nicht, genau. Das geht gar nicht. Und so bin ich halt natürlich, habe ich das gezahlt. Früher in meinem Leben, bevor ich Jesus noch nicht gekannt habe, wäre das für mich ein gefundenes Fressen gewesen. Mich so vorbeizuschwindeln an der Kasse, da hätte mir das gefallen. Aber Jesus hat einen neuen Menschen aus mir gemacht und deswegen kommt sowas nicht mehr vor bei mir. Ja, was will ich damit eigentlich sagen? Es geht in der Bibel, in vielen Stellen sehen wir, dass wir auch in unserem Leben einmal bezahlen müssen. Für all das, was wir verbockt haben in unserem Leben, müssen wir irgendwann einmal bezahlen. Nicht so direkt wie an der SB-Kasse, wie es bei mir passiert ist. Aber wir können uns dann nicht vorbeischleichen, das geht gar nicht. Am Ende unseres Lebens bekommen wir die Rechnung präsentiert für all unsere Gottlosigkeit, für all unser Fehlverhalten, für alle Lügen, wenn es auch nur Notlügen waren, für all unseren Betrug, müssen wir dann einmal gerade stehen und dafür bezahlen. Ich glaube, das wissen wir alle. Es sei denn, wann müssen wir nicht bezahlen? Genau, wenn einer schon bezahlt hat für uns, dann brauchen wir natürlich nichts bezahlen. Und das Tragische, da ist mir dann eingefallen, auch, wir müssen auch für jedes unnütze Wort, das was aus unserem Mund, aus meinem Mund gekommen ist, auch bezahlen. Und da kann ich nur sagen, wie froh, dass ich bin, dass einer schon bezahlt hat dafür. Für all das, was in der Vergangenheit war, in der Gegenwart passiert und auch in der Zukunft passieren wird. Das ist das Wunderbare. Aber es ist so, dass wir alle einmal bezahlen müssen. Auch wenn wir moralisch, aus moralischer und ethischer Sicht gute Menschen gewesen sind und sagen, ja, eigentlich habe ich keinen umgebracht, ich habe auch nicht einmal die Ehe gebrochen, aber trotzdem, wir haben alle das Ziel verfehlt, wenn wir Jesus nicht in unser Leben einbezogen haben. Und nur das eine kann uns helfen, eben dieser Schritt zu Jesus, diese geistliche Wiedergeburt, die macht eben das aus, dass wir gerechtfertigt sind. Denn dieser eine, dieser einzige, Und ihr wisst, von wem ich spreche, dieser Einzige ohne Sünde, der Herr Jesus, hat für uns alles bezahlt. Er hat alle Schuld beglichen für unsere Sünden, für unsere Schuld. Ist er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben und hat uns erlöst, so wie da auch im Buch Ruth von dem Löser gesprochen wird. Er hat uns erlöst, er hat uns frei gemacht. Und das ist das Wunderbare an dem Ganzen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Buch Ruth. Und der Spencer hat es schon gesagt, in welcher Zeit sich das Ganze abgespielt hat. Es war die Zeit der Richter. Bitte die erste Folie. Es war die Zeit der Richter. Und da lesen wir im Richter 21, Kapitel 21, Vers 25. In jenen Tagen gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was ihm gefiel. Ich habe schon gesagt, es war eine relativ gute Zeit. Im Land herrschte Frieden. Es ging ihnen gut, aber die Menschen fielen immer mehr von Gott ab, gingen eigene Wege. Es war fast zur Zeit Noahs. Jeder tat einfach, was ihm gefiel und was er für richtig hielt, was ihm am besten diente. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen für unsere Zeit heute. Heute entfernen sich die Menschen auch immer mehr von Gott. Sie gehen ihre eigenen Wege. Sie wollen Selbstverwirklichung. Sie wollen das, was ihnen am besten passt. Sie fragen nicht nach Gott und seinen Geboten, nach seinen Gesetzen, sondern wollen ein selbsterfülltes Leben haben. Und das ist einfach die Tragik. Und so wie es damals war, im Alten Testament immer wieder, wo Gott, wo das Volk eben von Gott abgefallen ist und eigene Wege gegangen ist, hat Gott auch immer wieder Gerichte geschickt und Katastrophen zugelassen. Und jetzt ist es auch so, dass Gott in dieser Geschichte von Ruth und auch in unserer Zeit jetzt einfach uns wachrütteln will. Er will uns wieder zurückbringen. Und er lässt damals wie auch heute Naturkatastrophen und Gerichte zu. Das muss man so sehen und kann man nur so sagen, er lässt es zu. Um uns wieder zurückzubringen, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Und so wie damals auch das Volk wieder ins Land der Verheißung und auf seinen Wegen zurückzubringen. Die Erdbeben, Feuersbrünste, Trockenheit, Überflutungen, Stürme und anderen Katastrophen. Aber was bewirken diese Weckrufe Gottes bei uns? Was haben sie damals bewirkt in Israel? Was bewirken sie bei uns, bei dir und bei mir? Zu dieser Zeit, da lebte eben dieser Elimelech, wo diese Hungersnot angekündigt wurde und dann auch stattgefunden hat. Und er lebte in Bethlehem. Und wenn man das Bethlehem übersetzt, dann heißt das Haus des Brotes. Ist ja bezeichnend. Und sein Name Elimelech bedeutet Gott ist König. Elimelech hatte zwar einen frommen Namen, aber sein Handeln machte diesen Namen überhaupt keine Ehre. Denn als die Krise kam, vertraute er nicht auf Gottes Zusagen, auf Gottes Verheißungen, sondern er setzte auf sich selbst, auf seine eigenen Ideen. Er vertraute nicht darauf, dass Gott gerade auch in Krisenzeiten der Herr über alle Herren ist, der Helfer ist in der Not und uns wieder zurechtbringen kann und auch uns durch solche Nöte und Katastrophen führen kann. Und er erkannte nicht, und das ist jetzt da was ganz Besonderes, er erkannte auch nicht, dass der Grund für diese Hungersnot eigentlich dem geistlichen Verfall des Volkes Israels zuzuschreiben ist. Also das war der Grund dafür. Elimelech vertraute auf seine eigenen hausgemachten Lösungen. Und anstatt bei seinem Volk und dem verheißenen Land zu bleiben, ist er von Israel ausgezogen und hat sein Glück woanders gesucht. Und das Tragische dabei an dieser ganzen Sache ist, dass Elimelech nicht in irgendein fremdes Land gegangen ist, sondern er hat sich dieses Land Moab ausgesucht, das ja zu den größten Feinden Israels gehört hat. Moab war das Land, wo eben Israel aus Ägypten ausgezogen ist, wo es dem Volk Israel verwehrt hat, durch sein eigenes Land durchzuziehen. Deswegen mussten damals die Israeliten einen riesengroßen Umweg machen, bis sie dann in ihr verheißenes Land kamen. Und außerdem war das ja so, dass gerade von Moab aus ein Prophet ausgesandt wurde, um Israel zu verfluchen und einen Bann auf Israel zu legen. Und das kostete dann wirklich viele tausende Toten, wird uns berichtet. Und außerdem war das ja so, dass die Frauen der Moabiter, die Moabiterinnen eben, großes Leid verursachten dadurch, dass sie die Männer des Volkes Israels verführten, sexuell verführten und ihnen auch mit den fremden Göttern einfach auch sie da verführte. Also es war einfach eine Tragik. Und da kann man sich schon fragen, Elimelech, warum gehst du gerade in dieses Land? Ich denke, das ist jetzt auch was für uns, wo wir jetzt gefragt sind, was uns Gott damit sagen will. Gott will auch uns wachrütteln, er will auch uns wieder zurückbringen und er lässt damals wie auch heute, wie ich schon vorher gesagt habe, Naturkatastrophen zu, um sein Volk und auch uns zur Umkehr zu bewegen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht in der Hitze des Gefechts. Ich habe wieder das Gleiche gesagt, was ich schon vorhin gesagt habe. Ja, kann passieren. Wir kommen da weiter zu Folie 2. Das haben wir auch schon gehabt, Entschuldigung. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. So verließen also die vier Unseligen, ihr wisst, wen ich meine, da war eben der Elimelech, die Naomi und seine beiden Söhne, die haben dann Israel das Haus des Brotes verlassen und hatten eben auf das eigene vertraut, eigene Lösungen herbeizuführen. Die beiden Söhne aus dem Stamm der Ephratiter, sie beide blieben unfruchtbar. Das Geschlecht Ephratiter, das heißt eigentlich das Geschlecht der Fruchtbaren oder der Fruchtbarkeit. Und gerade aber bei diesen beiden Söhnen von dem Elimelech hat es nicht hingehauen, die blieben kinderlos. Zuerst starb der Vater und dann in kurzer Zeit darauf beide Söhne. Der Machlon ist kränklich und ist Mitte 20 gestorben und dann eben auch sein Bruder Kilion. Und so blieben von diesen ursprünglich vier Personen, die das Land Israel verließen und ins Land der Moabiter zogen, nur mehr Naomi, die Witwe, übrig. Die übrigens, der Name wird so übersetzt, die Liebe, die Liebliche. Und an ihrer Seite, haben wir da auch schon gehört bei dem Überblick, ist die Schwiegertochter Ruth geblieben. Und die Ruth, die hat sich nicht abschütteln lassen von Naomi, so wie die andere Schwiegertochter Orpa, die wieder zurückgegangen ist ins Land der Väter, sondern diese Ruth wollte unbedingt bei ihrer Schwiegermutter bleiben und in das Land hin mitgehen. Wir sehen es da in dem Text und haben es auch vorhin schon gehört. Sie will auch dorthin gehen, wo Naomi hingeht und will auch dort leben und will auch dort sterben. Jetzt stellt sich für uns noch einmal die Frage, was können und wollen wir jetzt von dem Ganzen für unser Leben mitnehmen, von dem, was wir da gehört und gesehen haben. Was können wir davon auch in unserem Leben umsetzen? Zum Beispiel gerade dann, eben wenn auch wir in Krisen geraten. Es ist ja ganz klar ersichtlich, dass wir auch in Zeiten großer Krisen leben. Man hat immer gesagt, dass das 20. Jahrhundert war eine Zeit von Krisen, aber im 21. Jahrhundert, das ist ein Jahrhundert der großen und vielen Krisen. Denken wir doch an die vergangenen Jahre mit Corona zurück. Ich glaube, das ist uns alles noch in schlimmer Erinnerung, wo der Riss durch Familien gegangen ist. Da waren die Impfgegner, die Impfbefürworter. Dann sind die ganzen Verschwörungstheorien dazugekommen. Und es hat ja ein wildes Durcheinander gegeben. Und das war eine schreckliche Zeit, die die meisten von uns wirklich arg getroffen hat. Und denken wir an die große Dürre, die fast weltweit bemerkbar ist, den Klimawandel. Denken wir an die verheerenden Erdbeben in der Türkei oder gerade jetzt vor ein paar Tagen in Marokko oder die schlimmen Überflutungen in Griechenland und jetzt in Libyen. Habe ich vorhin eine Schlagzeile gelesen, schon über 11.000 Tote hat das verursacht. Das ist einfach grausig und man kann da wirklich auch schnell Angst bekommen. Nicht nur, weil das jetzt da weiter weg von uns passiert ist, sondern es kann uns auch vieles Angst machen, was in unserer Nähe passiert. Da passiert ja auch einiges. Ukraine ist nicht weit weg, der Krieg, und auch bei uns passieren viele solche Dinge. Könnte es sein, dass diese Krisen auch für uns ein Weckruf Gottes sein können, dass wir uns wieder zu ihm zuwenden, damit wir uns wieder mehr um unseren Auftrag kümmern? Es ist so, wenn wir jetzt danach fragen, warum passiert das Ganze, dann müssen wir uns auch die Frage stellen an den Symptomen, die da eben passieren, diese Hungersnöte, diese Katastrophen, diese Erdbeben, diese Kriege, warum passiert das Ganze? Und wenn ich jetzt die Symptome bekämpfen will, dann geht es bei einer Krankheit, geht es relativ gut über kurze Zeit, aber irgendwie muss man auch bei einer Krankheit schauen, was ist die Ursache dafür? Was ist der Auslöser für diese Krankheit? Und nur dann kann ich wirklich sinnvoll was machen. Und so müssen wir uns auch immer wieder die Frage stellen, was sind die Ursachen? Gibt es auch da geistliche Ursachen in unserem Leben, in unserem Land, in unserem Volk? Und da können wir schon sagen, ja, da läuft einiges schief und da können wir wirklich auch danach suchen. Was können wir konkret tun? Vertrauen wir in diesen großen und kleinen Krisen unseres Lebens auch wirklich darauf, dass er unser Herr und Gott ist, dass er uns in allen Lebenslagen wirklich zur Seite steht und uns helfen will und uns durchbringen will? Oder passiert es nicht auch so wie bei Elimelech, dass wir eine Ausflucht suchen, in ein fremdes Land fliehen oder eben uns mit anderen Dingen ablenken? Und sein dort so, nur unser inniges Vertrauen zu Gott zeichnet eigentlich unseren wahren Glauben aus. Auch wenn solche Krisen kommen, nur unser Vertrauen zu Gott kann uns da weiterbringen. Von welch einer Tragik hat uns das doch jetzt das Buch Ruth erzählt? Elimelech vertraute sich in dieser Lebenskrise nicht seinen Gott an, sondern er verließ das Haus und die Wohnstatt Gottes bei seinem Volk. Und mit den anderen Israeliten, da hätte er doch auch ausharren können. Die anderen sind ja auch geblieben. Die anderen haben auf ihren Gott vertraut, auf ihren Schöpfer. und sind geblieben. Und natürlich hätte es auch wahrscheinlich schwierige Zeiten gegeben, wenn Elimelech dort geblieben wäre. Es hätte wahrscheinlich manche Nöte gegeben, aber schlussendlich hätte Gott ihn und seine Familie durchgebracht. Aber ihm war es wichtiger, eine schnelle Lösung herbeizuführen. Und so hat er sich gesagt, na, diese Unbehaglichkeiten, diese Unannehmlichkeiten will ich nicht haben. Und deshalb ist er eben in das Land Moab gezogen. Aber eins ist klar, wenn auch wir manchmal gerne die eigenen schnellen Lösungen in Kauf nehmen, obwohl es langfristige Lösungen gibt und die eben Lösungen von Gott sind, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass es bei uns manchmal nicht gut läuft. Denn dann, wenn wir eigene Wege gehen, verlassen wir auch den Segensbereich Gottes. Das ist ganz klar, wenn wir da weggehen, so wie der Elimelech weggegangen ist aus seinem Land, aus dem Gesegneten, aus dem verheißenen Land, wenn auch wir sowas machen, dann müssen wir damit rechnen, dass der Segen, der uns beschert ist, nicht mehr so zur Auswirkung kommt. Und deswegen ist es einfach gut, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen und uns immer wieder Gedanken darüber machen und umkehren und zu Gott zurückkehren. Da noch ein paar Fragen zum Schluss jetzt da. Eben dazu, wo ziehen wir die schnellen Freuden denen im Himmel vor? Wo haben auch wir schon erlebt, dass uns eine Sache größere Freude versprochen hat, wir aber am Ende umso leerer zurückgelassen worden sind? Ihr Lieben, in diesem Sinne möchte ich mir und uns wünschen, dass wir wirklich auf den Wegen Gottes bleiben, dass wir in den Krisen, die auch immer wieder kommen, manchmal ist es eine Krankheit wie bei uns jetzt, bei der Gavi, dass wir wirklich auf unseren Herrn vertrauen, dass er uns durch diese Krisen führt, dass er uns die richtigen Lösungen gibt und wir werden nicht enttäuscht werden, wenn wir am Herrn bleiben. Und wenn wir eigene Wege gehen, ich habe das selber erlebt, ich habe das schon einmal erzählt, da habe ich auch die Sache in meine Hand genommen und da ist es nicht gut gegangen. Und so ist es jetzt auch bei uns mit der Gavi, wo die Operation jetzt das zweite Mal verschoben worden ist, die dringende Operation. Da hätten wir jetzt auch irgendwas machen können, zum Patientenanwalt gehen und uns beschweren, warum das jetzt wieder verschoben wurde, was ihr doch so schlecht geht. Wir hätten dieses und jenes tun können oder irgendwen anderen einschalten. Aber schlussendlich wollen wir uns darauf verlassen, dass Gott das Richtige tut. Wir wollen nicht eigene Wege gehen, sondern uns auf das verlassen. Und das wünsche ich mir und uns, dass wir das auch so machen. Amen.